Nichts Schöneres kann es geben, als Freunde Jesu hier auf Erden bereits zu sein. Und das ist so eine schöne, frohmachende Botschaft. Auferstanden ist der Herr. Nach dem nächsten Lied hören wir die Botschaft von Frank Zimmerer zum Thema eine 12 Kilometer Bibelstunde. Ich lese den Text. Lukas 24, 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihnen die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt wurde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leichnam nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden sogleich aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren versammelt. Die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war, am Brechen des Brotes. Soweit das Wort Gottes.
Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dein Wort. Wir danken dir, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen reden möchtest, wie du damals auch zu diesen Jüngern durch deinen Sohn gesprochen hast. Und wir danken dir, dass diese gewaltige, einzigartige Botschaft ist, nämlich, dass dein Sohn lebt, dass er jetzt zu der Rechten deiner Herrlichkeit ist und dass er sich für uns verwendet. Vater, wir beugen uns tief und danken dir, dass du uns diese Botschaft geschenkt hast, dass wir sie glauben durften, dass wir mit hineingenommen sind in dieses große Heil, das du in und durch deinen Sohn für uns bereitet hast. Und Vater, ich bete um deinen Segen für das Reden und für das Hören deines Wortes und dass du durch deinen Geist, durch dein Wort letztlich eine bessere Predigt hältst, als ich je halten kann. Amen. Wenn du zurückreisen könntest in die Vergangenheit, genauer gesagt in die biblische Vergangenheit, bei welchem Ereignis von dem uns die Bibel berichtet, bei welchem Ereignis wärst du gerne dabei gewesen? Vielleicht bei der Schöpfung der Welt, wo aus dem Nichts sich die Erde geformt hat und allein durch sein Wort zustande gekommen ist. Er gebot und es stand da, heißt es in dem Psalm. Oder vielleicht wärst du lieber bei der großen Flut dabei gewesen, dieses gewaltige kataklystische Ereignis, das die ganze Erde und die ganze Erdgeschichte so tiefgreifend verändert hat. Die gewaltige Macht Gottes zu sehen in diesem Gericht, aber auch die Rettung zu sehen für die, die in der Arche waren. Oder vielleicht beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Oder vielleicht bei der Schlacht um Jericho mit Josua. Oder vielleicht bei David und Goliath. Oder vielleicht bei Salomo, als der Tempel eingeweiht wurde. Bei welcher Begebenheit wärst du gerne dabei gewesen im Leben Jesu? Vielleicht bei den Hirten auf dem Felde, um diese gewaltige Erscheinung der Engel zu sehen, dieses gewaltige Lichtspiel, diese himmlische Lightshow, würde man heute modern sagen. Oder bei der Taufe am Jordan, um die Stimme Gottes über das Wohlgefallen, über sein Wohlgefallen, über seinen Sohn zu hören. Oder bei den Heilungen, wo Lahme und Blinde geheilt worden sind. Oder bei der Speisung der 5000. Oder als Jesus auf dem Wasser ging. Oder bei der Verklärung. Ich weiß, wo ich gerne dabei gewesen wäre und was mich nach wie vor brennend interessieren würde. Nämlich bei dieser kleinen Reise der beiden Jünger nach Emmaus hin und zurück und dort genau auch wie sie zuzuhören, als Jesus ihnen die Schriften geöffnet hat. Diese kleine Begebenheit ist eine der für mich faszinierendsten Begebenheiten, die wir in den Evangelien finden. Und diese Begebenheit ist einzigartig in den vier Evangelien. Nur Lukas berichtet sie. Sie wird einmal in einem Vers wie nebenher im Markus-Evangelium erwähnt. Aber nur Lukas nimmt uns mit hinein in diese kleine Reise, in diese kleine Wanderung. Überhaupt beschreibt ja Lukas das gesamte Leben Jesu wie eine Art Reise. Aber spätestens ab Kapitel 9, wo es heißt, in Vers 51 im Lukas-Evangelium, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Und auf dieser Reise, auf diesem Weg dieser Reise, dort nahm er die Jünger mit und er lehrte sie und er zeigte ihnen das Reich Gottes in seiner Kraft und in seiner Weisheit. Bis hin zu dem, dass er dort dann in Jerusalem verurteilt, gekreuzigt und gestorben ist. Diese Begebenheit mit den beiden Emmaus-Jüngern liest sich wie eine Geschichte in dieser langen Geschichte. Diese Begebenheit der beiden Emmaus-Jünger ist wie eine Miniaturgeschichte dieser ganzen Reise des Herrn damals in Kanaan aus, im Norden Israels bis nach Jerusalem. Eine Reise in der Reise, eine Geschichte über diese Reise in dieser großen Geschichte des Lebens Jesu. Und man könnte sagen, sie steht wie stellvertretend für das, was im Großen durch diese Jahre passiert ist, ist nun hier konzentriert in dieser kleinen Begebenheit. Und wir werden manche Parallelen feststellen können. Das Zweifeln der Jünger am Anfang, wie das Zweifeln dieser beiden Jünger, wie dann die Freude am Ende dieser Reise. Schauen wir uns ganz kurz diese beteiligten Personen an, die hier mit dabei waren. Da waren einmal eben diese beiden Jünger. Es heißt in Vers 13, zwei von ihnen, das bezieht sich auf die Verse 9 bis 11, wo die Apostel, einige Frauen und Gefährten versammelt waren. Und zwei von ihnen, das heißt nicht unbedingt zwingend, dass sie Jünger waren, aber sie waren aus diesem Kreis der Jünger mit den Frauen und den Gefährten, wie es dort eben heißt. Und einer wird genannt, Kleopas. Und vielleicht ist dieser Kleopas der, der in Johannes 19, Vers 25 erwähnt ist, wo es heißt, es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, Kleopas, Klopas und Maria Magdalena. Vielleicht war die andere neben Kleopas von den beiden seine Frau oder vielleicht auch sein Sohn. Mehr wissen wir nicht von ihnen. Dann dieser unbekannte Begleiter. Wir wissen natürlich aus unserer Perspektive, das war der auferstandene Herr, der in seiner Erscheinung nicht außergewöhnlich war, sodass es ihnen, diesen beiden, irgendwie aufgefallen wäre, dass es sich hier um eine Art besondere Persönlichkeit gehandelt hätte. Und dann letztlich finden wir am Anfang und am Ende dieser Begebenheit die Jünger und ihre Gefährten. Die beiden kehrten ja schließlich zurück zu den Aposteln und allen übrigen, wie es heißt, beziehungsweise sie gingen aus von den 11 Aposteln und ihren Gefährten. Was interessant ist, welche Veränderung diese einzelnen Beteiligten in dieser Begebenheit durchlebt haben. Die beiden Jünger, wir wissen nicht genau, warum sie nach Emmaus gehen wollten oder gegangen sind. Aber wir stellen fest, am Anfang waren sie sehr wahrscheinlich wie die anderen verwirrte Zweifler, verunsichert, enttäuscht, frustriert und wollten einfach weg. Wir würden heute sagen, sie brauchten eine Auszeit, um über manches nachdenken zu können. Aber dann auf dem Weg dorthin, in Begleitung mit diesem Unbekannten, werden sie zu begierigen Zuhörern. Die staunen über das, was dieser Fremde für sie ihnen erzählte, anfangend von Mose bis zu den Schriften. Und am Ende dieser Reise waren sie überführt, waren sie überzeugt. Sie waren Glaubende mit einem brennenden Herzen. Welch ein Unterschied vom Zweifel zu solch lebendigem Glauben. Und genau darum geht es in dieser Geschichte. Und die ist auch wie für uns zum Vorbild, die wir auch wie sie den Herrn nicht so gesehen haben, aber sein Wort haben dürfen. Und dann dieser unbekannte Begleiter. Jesus wird von dem Fremden wie er sich ihnen dargestellt hat, zu dem, der die Fragen gestellt hat am Anfang, der sie gefragt hat. Er war der Fragende. Aber vom Fragenden wird er dann zum Lehrer, zum Ausleger, der sie unterrichtet. Und dann vom geladenen Gast am Ende dieser Reise wird er dann zum Gastgeber, indem er Brot bricht und den Wein verteilt. Vom Fremden zum Gastgeber. Und dann die Jünger. Und diese beiden Jünger sind ja wie ein Spiegelbild der ganzen Schar der Apostel mit den Gefährten. Am Anfang waren auch sie alle verwirrt, verzweifelt, unruhig, enttäuscht, verunsichert, frustriert, wie es nun weitergehen soll. Haben sie was verpasst? Haben sie was Entscheidendes nicht verstanden? Und am Ende, wo die beiden zurückkehren, ist schon die Freude auch bei den Jüngern, bei der ganzen Schar da. Sie sind alle mit brennendem Herzen Glaubende, weil sie wissen, der Herr ist auferstanden. Wo finden wir uns hier wieder? Wir wollen im Folgenden an vier kleinen Stationen dieser Reise innehalten und uns Gedanken darüber machen. Einmal zuerst über diesen sonderbaren Reisebegleiter in den Versen 13 bis 19. In Vers 15 heißt es, und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Wie gesagt, warum sie nach Emmaus gingen, wissen wir nicht genau, aber wir verstehen es. Es war so viel geschehen in dieser Zeit, diesen Geschehnissen, die sie miterlebt haben, wo sie beteiligt waren, und nun gingen sie zurück nach Emmaus. Aber was sie taten, und das stößt mir immer wieder auf, wenn ich diese Verse lese, was sie taten, sie redeten miteinander von all den vergangenen Geschehnissen. Nach all dem, was sie erlebt haben, war das auch irgendwie klar. Das hat sie beschäftigt, das hat sie bewegt. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Und dann bekommen die beiden einen unbekannten Begleiter. Die wahre Identität dieses Begleiters bleibt den beiden noch verborgen. Ihre Augen, wie es heißt, wurden gehalten, eigentlich festgehalten. Das ist ein starkes Wort, das hier Lukas verwendet, um das zu kennzeichnen. Es wurde ihnen nicht gewährt, im Moment weiter zu sehen, als sie vielleicht sehen wollten. Erst beim Brechen des Brotes wurden ihre Augen wieder geöffnet. Und dann stellt dieser Fremde zwei beziehungsweise drei Fragen. Wie ist das nun, wenn Jesus Fragen stellt? Weiß Jesus nicht die Antworten auf diese Fragen? Vielleicht geht es mehr darum, dass nicht nur ihm, er wusste um jede Antwort. Aber er stellt diese Fragen, damit auch den beiden, indem sie manches aussprechen, klar wird, wo sie eigentlich stehen. Wir sehen das oft in den Evangelien, wenn Jesus etwas fragt. Zum Beispiel den Blinden in Kapitel 18, Vers 41. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich weiß nicht, ob euch das schon so gegangen ist, dass ihr gedacht habt, ja Moment, Jesus, das war doch klar, was er will. Wieso fragst du? Vielleicht, um durch diese Frage den Blinden wie noch einmal herauszufordern, dass er wie eine Art Bekenntnis seinen Wunsch, sein Anliegen vor dem Herrn formuliert. Oder die kranke Frau mit Blutfluss in Kapitel 8, Vers 45. Wer hat mein Gewand angerührt, das dazu geführt hat, dass sie sich gemeldet hat? Oder die Mutter der Söhne des Zebedäus in Matthäus 20. Was willst du, fragt dort Jesus, dass ich tun soll? Und dann kommt sie mit ihrem Wunsch, was dann den Unwillen der übrigen Jünger und Apostel auf sich zieht. Aber das war wie eine Art Bekenntnis, wie eine Art, Klarstellung, das will ich. Darum geht es mir. Oder die 10 Aussätzigen, Matthäus 20, Vers 32. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? War das nicht klar? Aber sie mussten es noch einmal wiederholen. Sie mussten noch einmal sagen, Herr, wir sind Aussätzige. Wir brauchen deine Hilfe. Die Antworten zeigen jeweils, wo der oder die Befragten innerlich standen. Wie ein nochmal bewusst formuliertes Bekenntnis oder Eingeständnis dessen, wie sehr sie ihn brauchten. Die Frage Jesu hier, worum geht es in eurem Gespräch? Und wir merken an der Reaktion des Kleopas, dass er völlig verblüfft war und eben das so ausdrückt, wie ist es möglich, dass er das gar nicht als einer, der auch von Jerusalem kommt, mitbekommen hätte, was dort alles geschehen ist. Aber Jesus stellt dann eine zweite Frage. Was? In Vers 19. Was? Und dann sprachen sie zu ihm. Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Kleopas, oder die beiden antworten, man könnte fast sagen, was dann folgt in diesen Versen 19 bis 24, ist eigentlich wie eine Art das Evangelium nach Kleopas, wie er seinen Ausleger genannt hat. Das Evangelium nach Kleopas. Und dieses Bekenntnis oder das, was er ausspricht in diesen Versen, da ist eigentlich fast alles richtig. Eigentlich ist alles richtig, was er sagt, wenn es um das Evangelium geht. Aber es fehlt etwas. Es fehlt etwas ganz Entscheidendes. Es ist ein unvollständiges Evangelium, das hier von diesen beiden Jesus mitgeteilt wird. Sie starten mit dem Leben Jesu. Und wir merken, das sind eigentlich die zentralen Verse dieses Textes. Dieser Bericht der beiden, was sie bisher verstanden hatten. Wo sie innerlich noch mitziehen konnten. Aber wo sie jetzt völlig konsterniert waren in dem, was nun wirklich geschehen war, in dem Leiden, Sterben, der Kreuzigung ihres Herrn. Sie sprachen von ihm als diesem Prophetenmensch, buchstäblich, von diesen Werken und von den Worten, die von Jesus ausgegangen sind. Mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Aber dann kommt er auf das zu sprechen, wo für sie die Sache schwierig geworden ist. Wie ihn unsere obersten Priester, Vers 20, und führende Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Und dann drücken sie ihre Hoffnung aus. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, als würden sie noch etwas doch noch erwarten, was geschehen sollte, seitdem dies geschehen ist. Und dann noch diese Unsicherheit, diese Verwirrung durch das, was am Grab offensichtlich geschehen ist. Und sein Evangelium, könnte man sagen, oder ihr Evangelium endet mit den Worten in Vers 24, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Das ist das Resümee, das sie aus dem Ganzen letztlich ziehen. Ihn selbst nicht gesehen. Das ist ein Evangelium, könnte man sagen, ohne Auferstehung und deshalb kein Evangelium. Und dann kommen die Verse 25 bis 27, wo wir ein anderes Evangelium hören, das Evangelium nach dem Alten Testament, würden wir sagen. Und hier beginnt nun diese 12 Kilometer Bibelstunde mit dem Herrn für diese beiden Jünger. Die Strecke von 60 Stadien, das entspricht ungefähr knapp 12 Kilometern, und für das braucht man circa 2,5 bis 3 Stunden, je nachdem, wie gut man läuft. Und so viel Zeit benötigte oder nahm sich dieser Unbekannte, um die beiden nun durch das Alte Testament zu führen. Diese Formulierung, die wir kennen, das Gesetz, die Propheten und die Schriften, ist eine Zusammenfassung dessen, was das Alte Testament ausmacht. Was hätte Jesus noch tun können? Er hätte eigentlich ihnen die Reise ersparen können. Er hätte sagen können, hallo, ich bin's, Jesus. Ihr könnt euch eure Frage ersparen, ich lebe. Das hat er aber nicht gemacht. Seine Augen waren gehalten. Er nahm sie mit auf diesen Weg. Und darüber staune ich immer wieder, über diese Weisheit des Herrn, indem wir mit den Seinen umgeht. Er mahnt sie, Vers 25, O ihr Unverständigen, ihr seid nicht verständig, ihr habt kein Verständnis für all das, was die Schrift, und das war für sie damals wirklich das Alte Testament, lehrt. Und er mahnt sie, er nennt sie solche Träge im Herzen zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Sie haben viel geglaubt. Aber trotzdem muss Jesus ihnen sagen, ihr seid unverständlich. Für das, was sie dort erlebt hatten, war in ihrer Theologie kein Raum für einen leidenden und sterbenden Messias. Und dann nimmt er sie auf diesen Weg mit. Und er begann bei Mose und bei den Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und da wäre ich gerne dabei gewesen. Und da wären wahrscheinlich manche von uns gerne dabei gewesen, wie er das ausgeführt hat. Aber, und obwohl wir nicht genau wissen, welche Stellen nun Jesus genommen hat, das heißt, er hat bei Mose angefangen, vielleicht mit dem ersten Buch Mose, wo wir schon am Anfang lesen von diesem Samen der Frau in Mose, 1. Mose 3, Vers 15, von dem, dass derjenige, der den Kopf der Schlange zertreten wird, aber in die Ferse gestochen wird. Eine erste vielleicht Andeutung auf das Evangelium hin. Im 2. Buch Mose, im Rahmen des Auszugs, vielleicht hat er über dieses Passahlamm gesprochen, das auch Paulus wieder in seinem 1. Korintherbrief aufnimmt, um zu zeigen, dass Christus, unser Passa, geschlachtet worden ist. Vielleicht hat Jesus manches aus den Opfern des 3. Buch Moses gezeigt, wie das sich auf ihn bezieht, ihn als dieses einige, als eine Opfer für Sünden. Und so könnten wir es bei den Propheten fortsetzen, Jesaja 53 oder Jeremia 20, wo es um diese Verachtung dieses Messias geht, oder um Sacharja Kapitel 3, wo es auch um dieses Sühneopfer für das ganze Land, für die ganze Welt letztlich gehen wird. Das wissen wir nicht genau, was er alles erwähnt hat. Wir wissen aber, dass er eines gemacht hat. Und das ist vielleicht das Entscheidende, dieser wichtige Aspekt. Und vielleicht auch der Grund, warum wir nicht mehr das Skript seiner Predigt oder seiner Predigten hatten. Jesus öffnet, er interpretiert diese drei Teile des Alten Testamentes in Bezug auf das Leiden und die danach folgende Herrlichkeit für die beiden mit dem Effekt, dass ihr Herz berührt wurde. Er gab ihnen Wort Gottes. Ihr wisst nicht auf seinen auferstandenen Leib hin. Er zeigte auf die Schriften, die über ihn Zeugnis gaben. Und in dem ist es auch für uns vorbildhaft, wie wir zur Gewissheit, zu einem Glauben mit einem brennenden Herzen kommen können. Abschließend noch diese Verse 28 bis 35, wo der Gast zum Gastgeber wird. Wieder habt ihr gemerkt, in diesen Versen heißt es, er gab den Anschein, als wollte er weitergehen. aber sie nötigten ihn zu bleiben, ein starkes Wort wieder. Sie zwangen ihn förmlich, dass er bleiben sollte. Er durfte jetzt nicht gehen. Und dann geschieht wieder was Eigenartiges. Er wird vom Gast zum Gastgeber und ihre Augen wurden dabei geöffnet. Es blieb ihnen eigentlich nur einen Augenblick, um ihn zu sehen. Aber dann hatten sie es sehr eilig, zurückzukehren. Sie kehrten zurück und erlebten etwas von diesem Osterjubel mit, als sie bei den Jüngern und ihren Gefährten eintrafen. Was für eine Geschichte. Vielleicht noch ein paar Gedanken zur Anwendung und zur Zusammenfassung. Was ist das Wichtigste? Wie erwähnt, es geht um die Auferstehung Jesu Christi. Und sie wird uns hier nicht in diesen Evangelien als eine Art theologische Wahrheit einfach protokolliert, sondern sie wird uns in einer Reihe von Begebenheiten aus der Perspektive der Beteiligten geschildert. Die Frauen, die Apostel, Petrus, dann diese beiden, die versammelte Schar. Und das Besondere an dieser Begebenheit mit den beiden Jungen ist, wie schon gesagt, dass sie überzeugt wurden durch das ausgelegte Wort. Zum Vorbild für uns, die wir auch den Herrn so nicht gesehen haben, aber sein Wort haben. Und wir reden von dem Wort, damals war das das Alte Testament, anhand dem Jesus bewies oder ihnen die Augen öffnete, was sich alles auf ihn bezog. Und er sie im Glauben herausforderte nach dieser Ermahnung, dass sie träge waren zu glauben, alles, was in den Schriften steht. Glauben wir das? Glaubst du das? Glaubst du wirklich an die Auferstehung Jesu, dass er auch jetzt, auch für dich, lebt und sich für dich beim Vater verwendet? Ohne die Auferstehung gibt es kein Evangelium, gibt es keine gute Nachricht. Kreuzigung und Auferstehung gehören in die gleiche Formel. Und das Resultat ist eben Vergebung aller Schuld und die Hoffnung der Herrlichkeit, einmal bei ihm zu sein. Und das wollen wir uns immer wieder fragen. Ist das einmal im Jahr etwas näher bei uns oder ist das unsere tagtägliche Erfahrung, unser tagtägliches Leben, dass wir mit ihm, mit dem Auferstandenen leben, mit ihm reden, an ihn glauben, an diese Torheit der Botschaft. Aber dann merken wir, es gibt noch eine ganze Reihe von kleinen Dingen, die uns in unserem Leben herausfordern können. Mich hat immer wieder bewegt, Vers 14, dass sie miteinander geredet haben. Gerade diese beiden Jünger, gerade weil sie zutiefst betroffen und verwirrt waren über das, was geschehen war. Aber sie redeten miteinander. Und ich wünsche mir bei uns viel mehr solche Art von Gesprächen, gerade in unserer Situation als Gemeinde, konkret hier, auch in diesem gemeinsamen Ringen um Einheit, um Einmütigkeit, um den Weg, den wir gehen sollen. Und hier sind uns diese beiden Jünger ein Vorbild. Das hat sie beschäftigt. Und wenn wir ehrlich sind, was ist oft unser Thema vor oder nach einer Versammlung? Und dann die Verse 17 und 19, wie 28 und 29. Jesus erweist sich als wahrer Hirte der Seinen. Diese Fragen Jesu, die er stellt, um durch sie herauszufordern, die Jünger, um ihnen bewusst zu machen, wo sie stehen und dann auch dieses kleine Begeben, wo es heißt, den Anschein, er wollte gehen, aber er wollte die Reaktion der beiden, dass sie ihn zurückhalten. Er blieb nicht automatisch dort, eklar. Nein, er gab den Anschein, als wollte er gehen. Er wollte diese Reaktion der Jünger provozieren, dass sie ihn festhalten wollten. Er kannte sie. Der half ihnen auf diese Art und Weise. Das kann uns helfen, auch im Umgang miteinander. Es ist hier und da vielleicht eher besser, Fragen zu stellen, als immer das auszuposaunen, was ich weiß und unbedingt an den Mann bringen will. Wenn nur immer ich rede, erfahre ich nicht, wie mein Gegenüber innerlich steht, ob er Sorgen hat, Probleme oder Freude, was auch immer. Und wie Jesus hier mit den Jüngern umgeht, ist weise, ist umsichtig, ist vorsichtig, ist zurückhaltend, empfindsam, aber doch glasklar. Davon wollen wir lernen in dem Umgang auch miteinander. Und dann die Verse 25 und 26, die Ermahnung Jesu, um sie auf ihre theologische Voreingenommenheiten, ihre falschen Erwartungen und letztlich auch ihren Unwillen zu glauben an alles, was in den Schriften steht, hinzuweisen. Trifft das nicht hier und da auch auf uns zu? Vielleicht nicht in Bezug auf die Auferstehung, die glauben wir. Aber es gibt vielleicht Themen in der Schrift, wo wir mehr von unserer theologischen Voreingenommenheit geprägt sind, von falschen Meinungen oder Erwartungen, von manchem unserer Tradition, in der wir auch geistlich groß geworden sind. Und uns die Ermahnung auch gilt, o ihr Unverständigen. Vielleicht tun auch es uns gut, von Anfang an die ganze Schrift mit einzuziehen, wenn wir uns mit den Wahrheiten Gottes beschäftigen. Das ist das Gesamtzeugnis der Schrift über auch vielleicht kritische und heikle Themen. Auch Themen, die in der heutigen Gesellschaft ganz und gar widersprüchlich zu dem, was in der Schrift steht, gehandhabt werden. Und Christen oft in der Gefahr sind, nun anfangen abzuschwächen, abzukürzen, das nicht mehr so genau zu nehmen. Und dadurch Verständnis und Einsicht in der Schrift verlieren. Es geht um die ganze Schrift, um ihr zu glauben. Und dann Vers 32 zum Schluss. Allein Jesu durch seinen Geist konnte mit seinem Wort die Herzen der Jünger damals und kann auch unsere Herzen heute berühren, sodass sie, wie es heißt, brennen. Wie sollte uns das motivieren? Das war übrigens ihre gemeinsame Erfahrung. Beide haben das erlebt. Sie waren beide gute Zuhörer ihres Herrn. Wie sollte das uns motivieren, nicht nur einfach die Bibel zu lesen, versteht mich richtig, sondern genau das zu tun, wozu uns Psalm 1 indirekt auffordert, nämlich über das nachzusinnen Tag und Nacht. Und nicht nur das irgendwie, sondern mit dieser Lust, die damit auch erwähnt wird. Die Lust haben am Gesetz des Herrn und darin forschen, Tag und Nacht, darüber nachdenken, Tag und Nacht, die das eigentlich wie rezitieren, das ist das Wort eigentlich, das hier verwendet wird, wie murmeln, sich bewusst vorsagen und darüber nachdenken. Und nicht nur Teile der Schrift, wir sind so typische Rosinenpicker. Wir haben einen großen Kuchen vor uns und ich kenne das, ich bin Rosinenfan, ich mag Rosinen. Und wenn es einen Kuchen gibt, der viele Rosinen hat, dann kann ich mir schön die Rosinen so ein bisschen herauspicken. Und viele gehen mit der Bibel genau gleich um. Die wissen genau, Psalm 23 kann ich immer lesen. Der baut mich immer auf. Der freut mich immer. Aber er hat noch nie Jesaja 12 gelesen. Oder Jeremia 23. Oder 5. Buch Mose, Kapitel 14. Nicht nur das Neue Testament und die Psalmen, sondern die ganze Schrift, die Bibel Jesu mal zu lesen, genau das Alte Testament in dieser Einteilung, das Gesetz, die Propheten und die Schriften oder die Psalmen, wie das dann später im Lukas-Evangelium bezeichnet wird. Jedes Stück Schrift. Es gehört alles zusammen. Es gibt so viele Linien und Verbindungen von Anfang bis Ende, die wesentlich und essentiell sind im Verständnis der Schrift. Und ich wünsche jedem das, was auch ich oft erlebe, dieses Brennen des Herzens, wenn er zu uns, durch sein Wort zu uns redet, wenn er die Schrift öffnet, wenn er Verständnis und Einsicht schenkt, wie wir das so oft im Buch der Sprüche finden, wenn wir bereit sind, diese 12 Kilometer hin und zurück mit ihm zu gehen und ihm gut zuzuhören. aber vor allem, dass wir nicht nur der Auferstehung gedenken, sondern so im Glauben mit ihm und mit ihm auch durch sein Wort leben. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken. Wir können das oft auch selber fast nicht fassen, dass es Wahrheit ist, du lebst und was wir reden und wenn wir zu dir reden, dass nicht an der Decke in diesem Raum verhallt und verschluckt wird, sondern dass du dich freust, wenn die Deinen zu dir kommen, um ja, ihre Freude, ihre Bewunderung, aber auch ihre Anliegen, ihre Not vor dir auszusprechen. Herr, wir sind so froh, dass wir an dich glauben dürfen. Wir sind so froh, dass das gewiss ist und steht, dass du auferstanden bist und dass du das durch die ganze Schrift bezeugt hast. Und Herr, wir sehnen uns in unserem Leben danach, dass wir das auch, vielleicht nicht in genau gleicher Art und Weise, aber doch so ähnlich wie die Jünger erleben, dass wenn du uns durch deinen Geist belehrst, wenn du uns durch dein Wort ansprichst, dass unser Herz sich auftut und wir etwas von diesem Brennen, von dieser Freude, von dieser Begeisterung, von diesem Enthusiasmus erleben, erfahren, wenn wir dich in deinem Wort, in der ganzen Schrift begegnen. Deshalb wollen wir jeden Tag mit dir als dem Auferstandenen leben, jeden Tag mit dir zusammen auch das Wort lesen, darüber nachdenken, es mit in unser Leben hineinnehmen. Und darum beten wir von ganzem Herzen. Amen.